Liebe Gemeinde, ich freue mich, dass wir wieder Gottesdienst feiern können, heute Vormittag um 9.30 Uhr. Ja, wir haben es eben schon in der Moderation von Heinz Knaack gehört. Es geht in diesen Wochen ja um die Seligpreisungen Jesu. Das ist wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen angekommen. Wir haben gesehen, die Seligpreisungen haben es in sich. Das ist keine leichte Kost, sondern das ist eine ganze Menge Herausforderung und Zumutung. Aber was haben wir gehört? Letzte Woche haben wir uns damit beschäftigt, selig im Sinne von glücklich zu nennen, sind die, die geistlich oder die arm sind im Geist. Es geht darum, um die eigene Bedürftigkeit zu wissen, dass man bettelarm ist, dass man nichts hat eigentlich, aber von Gott unendlich reich beschenkt ist. Das war die Message, die Botschaft von letzter Woche. Und zu sehen, wenn wir so reich beschenkt sind, das macht dankbar. Und das macht demütig und das macht irgendwie auch glücklich. Wir haben aber auch gesagt, Armut und Glück in einem Atemzug zu nennen, das ist schon eine Zumutung. Und so ist es auch mit der zweiten Seligpreisung heute. Auch sie ist eine Zumutung. Und ich lade euch ein, mal euren frommen Hintergrund mal kurz abzulegen und diese Worte mal auf euch wirken zu lassen. Jesus sagt, was für ein Glück, wenn du leidest. Denn dann kannst du auch Trost erfahren. Oder ich lese es mal im Original nach meiner eigenen Übersetzung. Glücklich zu nennen sind die Klagenden, die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Wie gesagt, lasst euch diesen Satz mal auf der Zunge zergehen und sagt das mal jemandem, der so richtig tief im Leid steckt. Sag mal jemandem, der richtig leidet, Mensch, du kannst dich glücklich schätzen, das ist doch zynisch. Und das ist auch gedanklich eine Zumutung, oder? Was soll denn Glück mit Leid und Trauer zu tun haben? Das ist doch vielmehr das Gegenteil. Das sind doch Gegensätze. Und es ist auch lieblos, einem leidenden Menschen das so zu sagen. Eine schallende Ohrfeige. Leidende Menschen fühlen sich bei solch einer Aussage nicht ernst genommen. Und ich glaube auch, dass Jesus in der persönlichen Begegnung niemals einem leidenden Menschen das so zugesagt hätte, um die Ohren gehauen hätte. Niemals. Er war immer empathisch. Er war immer zugewandt, er hat den Menschen gesehen in seiner Not und hätte ihm das nie so um die Ohren gehauen. Und dennoch sagt er es hier am Anfang seiner Bergpredigt und ich glaube, er steht dazu. Und wir wollen miteinander überlegen, was das bedeutet, was dahinter steckt, um was es Jesus geht. Jesus hat Trauernde im Blick, hat Klagende im Blick. Und im Griechischen ist das diese beiden Aspekte, dafür gibt es ein Wort und ich werde das auch nachher mal deutlich machen, dass Trauer und Klage ganz wichtig sind und zusammengehören. Überleg doch mal, wo hast du in deinem Leben schon mal getrauert? Man kann um so vieles trauern. Wir denken natürlich vor allem daran, wenn man einen geliebten Menschen an den Tod verliert. Dann ist Trauer besonders intensiv, weil der Tod endgültig ist. Da kann man nichts mehr verändern. Wenn man einen Menschen an den Tod verliert, da wird einem der Boden unter den Füßen weggezogen. Und der Sinn des Lebens wird in Frage gestellt. Wie soll es weitergehen? Und mir ist aufgefallen, wenn man genauer hinschaut, dann trauert man nicht so sehr um den Verstorbenen, sondern eher um sich selbst. Weil uns etwas Kostbares genommen wurde, weil uns dieser Mensch fehlt. Denn vielleicht geht es dem Verstorbenen ja jetzt gut, aber wir trauern, weil wir vermissen, weil wir Sehnsucht haben. Zweitens trauern Menschen aber auch um verpasste Chancen in ihrem Leben. Hätte ich mich beruflich doch anders entschieden, sagen manche. Ich hätte so viel mehr aus meinem Leben machen können, aber jetzt ist es einfach zu spät. Manche Menschen trauern im Blick auf gescheiterte Beziehungen. Hätte ich doch mehr in meine Ehe investiert, dann wäre sie vielleicht nicht zerbrochen. Hätte ich meinen Kindern doch mehr Freiheit gegeben, dann wäre unser Verhältnis viel entspannter. Oder Trauer um eine verlorene Kindheit. Wäre ich doch in einer anderen Familie groß geworden. Ohne Gewalt und Missbrauch, dann wäre gewiss vieles anders gelaufen. Oder Trauer um den Raubbau am eigenen Körper. Mit weniger Alkohol ohne Rauchen und einer gesünderen Ernährung stände ich gesundheitlich jetzt wohl viel besser da. Es gibt so viele Gründe, warum man trauern kann. Und ich frage dich, wo hast du Trauer erlebt? Ja, wo trauerst du vielleicht gerade jetzt sogar in diesem Moment? Vielleicht sind es Dinge, von denen keiner etwas weiß. Und Tränen, die du vergießt, die keiner kennt. Für viele ist es nicht einfach, mit Trauernden umzugehen. Worüber spreche ich mit einem Menschen, der trauert? Welche Worte sind angemessen und welche nicht? Was soll ich machen, wenn mein Gegenüber anfängt zu weinen? Wie soll ich da reagieren? Ja? Das bringt Unsicherheit mit sich und das kann ich verstehen, aber die Konsequenz ist oft, dass der Kontakt mit Trauernden vermieden wird. Dabei sind doch gute Begegnungen und gute Gespräche für Trauernde, für Leidende ganz, ganz wichtig. Unkompliziert. Aber wir sind unsicher und vermeiden es dort deswegen auch oft. In unserem Text finden wir schon mal einen ganz wichtigen Hinweis zum Umgang mit Leid. Wir können nämlich Leid und Kummer am besten bewältigen, wenn wir uns aktiv damit auseinandersetzen, wenn wir nicht davor weglaufen. Und das bedeutet, dass man sich ganz bewusst auf Trauer einlässt. Wir stehen aber eher in der Gefahr, Trauer zu verdrängen. Ja, klar, Trauer ist nicht schön, aber Trauer, habe ich gelesen, das ist so schlüssig. Trauer kann nur überwunden werden, indem man trauert. Da gibt es keine Abkürzung. Da gibt es keine Beschleunigung. Trauer wird nur überwunden, indem man trauert, indem man diesen Schmerz bewusst zulässt und aushält und durchlebt, am besten natürlich mit Menschen, die für einen da sind, die zuhören, die einen begleiten. Das ist dann leichter. Aber wenn wir Trauer wirklich überwinden wollen, sollten wir keine Abkürzung nehmen und nicht versuchen, diese schwere Phase zu beschleunigen. Denn wenn wir die Phase der intensiven Trauer durchlebt haben, dann kann es auch wieder in die Zukunft gehen. Dann können wir auch wieder eine Perspektive haben, hoffnungsvoll in die Zukunft zu schauen. Bitte versteht mich nicht falsch. Es wird immer wieder sein, dass Trauer uns einholt und dass wir in Tränen zusammenbrechen. Aber ich glaube trotzdem, wenn man Trauer aktiv gestaltet, dann kann auch eine intensive Phase von Trauer überwunden werden. Und so verstehe ich auch die Arbeit unseres Trauercafés in unserer Gemeinde. Dass da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die Trauernden helfen, diese Zeit zu gestalten und zu durchleben und dabei begleitet zu werden. Wichtig ist auch die zweite Übersetzungsvariante, glücklich zu nennen, so habe ich es übersetzt, sind die Klagenden. Das Schlimmste, liebe Freunde, ist, wenn Leid stumm bleibt. Wenn man nirgendwo sein Herz ausschütten kann. Dann staut es sich in uns drin, nistet sich ein und führt bei vielen zur Verzweiflung oder zur Verbitterung. Aber es ist gut und hilfreich, wenn wir für unser Leid Worte finden. Und genau das meint Klagen. Ungefiltert, unzensiert, ohne Tabus das eigene Leid rausschreien, auch vor Gott. Wisst ihr, im alten Israel gehörte die Klage ganz zentral zum Glauben dazu, auch übrigens zum Gottesdienst im Tempel. Das war ganz normal, auch im Synagogengottesdienst. Es gibt so viele Klagepsalmen. Wir haben ja den Psalter mit 150 Klagen und es gibt dort viel mehr Klagepsalmen als Lobpsalmen. Und die jüdische Gemeinde hat ganz selbstverständlich Klage eingebaut in den Gottesdienst, weil es eine wichtige Form des Glaubens ist. Und ich frage mich, wie ist das eigentlich in unseren Gottesdiensten? Wo kommt eigentlich die Klage vor? Wir haben in der Regel ein Eingangsgebet, da danken wir Gott für den Gottesdienst und loben ihn und am Ende gibt es die Fürbitte. Aber wo gibt es denn die Klage eigentlich? Seit einigen Jahren sind Anbetungsgottesdienste populär mit Lobpreiszeiten. Auch das haben wir manchmal das Singteam und dann sagen wir eine Lobpreiszeit. Aber wo ist denn die Klage im Gottesdienst? Ich finde, die kommt kaum vor. Und ich finde, wir sollten das wieder neu lernen, als Einzelne zu klagen und auch als Gemeinde wieder zu klagen, gemeinsam. Denn ich glaube, die Klage ist wirklich eine gute Möglichkeit, dem Herzen Luft zu verschaffen, das ist wichtig. Und das hält Gott aus. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf. Trauer und Klage. Das waren schon mal einige wichtige Gedanken zu diesen beiden Begriffen. Aber wie kann Jesus jetzt von Glück reden? Das ist ja das Zynische, ja? Glücklich sind die Trauernden und die Klagenden. Seine Begründung, denn sie werden getröstet werden. Was ist eigentlich Trost? Ich finde, trösten ist nicht einfach. Echtes Trösten. Trösten bedeutet zum Beispiel nicht, den Trauernden ihre Trauer auszureden. Oder eine billige Vertröstung, ne? Das hört man ja so manchmal, ach, das wird schon wieder. Bloß sich den Kopf in den Sand stecken, komm, das geht wieder vorbei. Das ist billige Vertröstung. So geht echtes Trösten nicht. Aber was ist eigentlich Trost und Trösten? Wenn Jesus hier von Trost spricht, dann hat er Gott im Blick. Und an vielen Stellen in der Bibel wird Gott als der große Tröster bezeichnet. Und es gibt ein Bild, das finde ich besonders eindrücklich. War auch vor einigen Jahren mal Jahreslosung in Jesaja 66. Da sagt Gott, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Weibliche Eigenschaften von Gott. Ich will dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und dann dachte ich mir, wie tröstet eigentlich eine Mutter? Ich hoffe, ihr habt gute Erfahrungen mit eurer Mutter gemacht. Überlegt mal, wie lief das Trösten ab? Zum Beispiel, wenn ein Kind hinfällt. Ich habe es nicht so erlebt, dass mich meine Mutter dann zur Seite genommen hat und hat mir durch rationale Erklärungen deutlich gemacht, warum man hinfällt und dass es alles nicht so schlimm ist und so weiter. So tröstet doch eine Mutter in der Regel nicht. Sondern im Normalfall nimmt sie das Kind auf den Schoß, umarmt es, hält es fest und schenkt ihm auch diese Weise Nähe und Geborgenheit. Sie trocknet die Tränen, sie versorgt die Wunde. So trösten Mütter, wenn es gut läuft. Und ich glaube, wenn Kinder das immer wieder erfahren, dann wächst ein ganz großes Vertrauen zur Mama. Ich darf zur Mama gehen mit meinem Leid. Dann wächst Vertrauen und Liebe zur Mama. So tröstet eine Mama. Und ich glaube, dass diese tiefe Erfahrung hinter den Worten Jesu steckt. Nämlich, dass unsere Beziehung zu Gott tiefer wird und intensiver wird, wenn wir durch Leid gegangen sind. Wenn wir durch Trauer und Krisen gegangen sind, dann ist die Beziehung zu Gott eine andere. Gott sagt das mal in Jesaja 57, finde ich ein ganz bedeutendes Bibelwort. Da sagt Gott, ich bin der Hohe, ich bin der Heilige und der Erhabene und der Ewige und ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Da wird er mir ganz schwindelig und dann sagt Gott, und ich wohne bei denen, die in Trauer sind, die nicht mehr weiter können, die am Ende sind. Da bin ich gegenwärtig, da wohne ich. Und wisst ihr, wenn immer alles super läuft im Leben, wenn es überhaupt keine Schwierigkeiten im Leben gibt, dann wird Gott nicht als Tröster erfahren. Schwierigkeiten und Krisen können helfen. Das ist ja auch in der ganz normalen Persönlichkeitsentwicklung so, dass wir spüren, wenn wir schwierige Phasen durchleben, dann kann das wirklich gut sein für uns. Und das ist auch in der Gottesbeziehung so. Ich habe es selbst erlebt, dass die Phasen, die in der Tiefe waren, die in der Not waren, die in der Trauer waren, die Phasen waren, wo Gott mir am nächsten war. Und dann sind wir wieder bei dem Bild der Mutter. Wie tröstet Gott denn? Ich habe eben nicht die Erfahrung gemacht, dass Gott kluge Erklärungen abgibt, so wie die Mutter das auch nicht tut. Ne? Wir wünschen uns ja Erklärungen. Wir wünschen uns ja Antworten auf die Frage, Gott, warum? Wie kannst du das zulassen? Was habe ich verbrochen? So fragen Menschen auf der ganzen Welt. Die Frage nach dem Warum ist die Frage. Warum? Und ich verstehe diese Frage, aber meine Erfahrung ist, dass wir darauf meistens keine Antwort bekommen. Dass aber auch rationale Antworten unser Herz nicht wirklich beruhigen würden. Ich denke an den Tod meines Vaters, als ich 2 Jahre alt war. Über lange Zeit, über Jahre habe ich gehadert und habe geklagt, wo warst du, Gott? Warum hast du nicht geholfen? Wie konntest du es zulassen, dass er Mama und mich einfach im Stich lässt? Antworten gab es keine. Aber im Laufe der Zeit eine Gewissheit, dass Gott da ist, dass er mich hält, dass er diese Not, diese Klage mit mir durchsteht. Dass er mir Frieden schenkt. Dass er mein Herz zur Ruhe bringt und dass ich wissen darf, letztlich wird alles gut. Auf dem Grabstein meines Vaters steht, ihr werdet es hernach erfahren. Dieses Wort war für mich zuerst eine Zumutung, es war eine Frechheit. Aber im Laufe der Zeit konnte ich sagen, ja, es ist gut so. Und dieser Frieden und diese Gewissheit und diese Begegnung mit Gott in diesem Prozess ist mir wichtiger als die Antworten auf die Frage nach dem Warum. Wir haben nun aber trotzdem an dieser Stelle ein kleines Problem. Im Gegensatz zu einer natürlichen Mutter kann man Gott nicht unmittelbar sehen. Eine Mutter spürt man, wenn sie die Hand auf die Schulter legt, wenn sie uns streichelt. Das spürt man auch körperlich. Gott kann man nicht sehen, nicht hören, nicht anfassen. Der kommt nicht und umarmt. Das ist schon schwierig. Und ich wünsche es mir auch manchmal, er würde mich spürbar berühren. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, durch sein Wort berührt er mich. Und das ist eine ganz tiefe Erfahrung in meinem Herzen, dann doch zu wissen, auch wenn er mich nicht streichelt, er ist da und hält und trägt. Und übrigens ist auch die Gemeinschaft für mich ganz entscheidend geworden, die Gemeinde. Denn wenn Christen untereinander miteinander unterwegs sind und dass sie miteinander klagen und beten und ringen, das gibt Halt und Kraft im Leid und in der Trauer. Und ich wünsche mir, dass das Martin-Luther-Haus ein Ort ist, wo geklagt werden darf, wo gemeinsam getrauert werden darf, wo gebetet darf und wo Menschen hindurchgetragen werden. Ich glaube, das ist viel attraktiver als die besten Veranstaltungen, wo Trauer und Klage sein darf und wo Menschen aufgefangen werden. Einen letzten Gedanken noch. Wir können zwar im Hier und Heute Trost durch Gott erfahren, aber endgültigen Trost gibt es erst, wenn Jesus Christus wiederkommt. Wir haben das Lied eben gehört. Keiner weiß wann, aber er kommt wieder. Und dann ist alle Not vorbei. Und wir haben es eben in der Lesung gehört, wie Gott sagt, wie er das Bild der Mutter aufnimmt. Ich werde abwischen alle Tränen von deinen Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vorbei. Wenn Jesus Christus kommt und wenn wir zu ihm gehören, dann wird alles Leid und alle Trauer überwunden sein. Liebe Freunde, ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, auch die zweite Seligpreisung ist sperrig und eine Zumutung. Aber ich kann ihre Wahrheit bestätigen. Aber ich selber würde nicht von Glück reden, glücklich zu nennen, aber von kostbar. Das kann ich von meinem Leben sagen. Die Zeiten, wo ich Krisen und Leid und Trauer und Klage erfahren habe, waren rückblickend kostbare Zeiten. Zeiten neuer Erfahrungen mit mir, mit Gott und mit anderen. Und das wünsche ich euch auch. Im Leid nicht alleingelassen zu sein, sondern darin Gott zu finden und dann auch in aller Demut sagen zu können, ja, was für ein Glück. Amen.